Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht. Ich darf mich heute wieder mit Frau Professor Ponto unterhalten über die Endokrino-Orbitopathie. Und wir haben das letzte Mal sehr viel über die Erkrankung gesprochen und dann auch über die Diagnostik. Da setzen wir heute wieder an und gehen ein bisschen weiter. Wir sprechen über ein Paper von Ihnen, Frau Professor Ponto und Kollegen, zur klinischen Relevanz von thyroidstimulierenden Immunglobulinen bei der Diagnostik. Und ja, also ich freue mich erstmal, dass Sie wieder dabei sind.
Hallo.
Und wollte fragen, warum man denn jetzt irgendwie noch eine Labordiagnostik braucht, wenn man doch eigentlich schon diesen schönen Kass gemacht hat. Vielleicht können Sie gleich nochmal kurz darauf eingehen, was das ist. Aber warum man die braucht und was man dabei
genau
macht.
Also man braucht eigentlich bei allen EO-Patienten grundsätzlich eine Schilddrüsenlabordiagnostik. Einmal die Schilddrüsenfunktion, also in der Regel TSH und eben dann das FT3 und FT4, also die freien Schilddrüsenhormone und dann zumindest noch die TSH-Rezeptor-Autoantikörper oder auch ganz kurz TRAC. Das sind quasi die Antikörper, die an den TSH-Rezeptor binden. Mhm. Und bei den von Ihnen gerade genannten TSI, also thyroidia-stimulierenden Immunglobulinen, die wir in der Studie untersucht haben, handelt es sich um quasi funktionell aktive Antikörper, also die nicht nur an den TSH-Rezeptor binden, sondern dort auch stimulieren. Mhm. Und durch diesen funktionelle Komponente, wie wir es in der Untersuchung auch gezeigt haben, noch viel besser mit den klinischen Zeichen und Symptomen, unter anderem auch dem CAS, viel besser korrelieren, als die TRAC es tun. Die TRAC sind natürlich wichtig, also die bindenden Antikörper, die sagen uns auch so ein bisschen was darüber, wie aktiv ist das Immunsystem. Mhm. Und die sind natürlich wichtig, um die Diagnose zu stellen, weil die eben spezifisch sind für einen Morbus Basedow. Mhm. Aber die sind einfach klinisch nicht so relevant wie diese funktionell aktiven Antikörper, also die TSI.
Mhm. Wir hatten ja das letzte Mal auch gesagt, es muss nicht unbedingt Basedow sein. Das heißt, wenn die TRAC jetzt irgendwie niedrig sind, muss man nicht vom Glauben abfallen und denken, ach ja, kann ja gar nicht sein. Was würde man dann
genau
sehen?
Also man untersucht in der Regel mal bei einer Erstvorstellung auch die Antikörper gegen die Thyreoperoxidase und die Thyroglobulin-Antikörper. Die sind manchmal beim Basedow auch verändert, aber die sind eher auch vorhanden bei Patienten mit Hashimoto-Thyreoiditis, also bei einer Schilddrüsenunterfunktion assoziierten Autoimmunerkrankungen. Und deswegen untersucht man häufig bei einer Erstuntersuchung, Verdacht auf EU, diese drei Autoantikörper. Die funktionell aktiven Antikörper, die TSI, die werden ja in einem Bioassay gemessen. Das funktioniert ein bisschen anders. Das ist halt auch nicht überall verfügbar. Aber wir haben an der Universitätsmedizin Mainz inzwischen auch die Möglichkeit, die in der Routine zu messen, also nicht nur im Forschungslabor von Professor Kahali, so wie es zum Zeitpunkt der Studie war, sondern die werden auch ganz regulär im Zentrallabor bestimmt, sodass wir die wirklich auch im klinischen Alltag einsetzen, also nicht nur im Rahmen von Studien, weil die uns einfach so wertvoll sind als Biomarker, sage ich mal.
Okay, das würde ich jetzt gerne ein bisschen genauer wissen. Warum geht ein Bioassay nicht einfach, wenn ich Labor anmelde?
Ja, also ein Bioassay ist natürlich ein anderes Equipment dafür erforderlich. Ja, also da werden ja gentechnisch veränderte Hamster-Ovarienzellen, die den menschlichen TSH-Rezeptor auf ihrer Oberfläche exprimieren und eben noch so ein Luciferase-Rezeptormechanismus. Da wird das Patientenserum dazu gegeben und dann binden eben die TSI aus dem Patientenserum an den TSH-Rezeptor. Dann wird diese Kamp-Kaskade, daran erinnern Sie sich bestimmt noch,
natürlich
in Gang gesetzt, also eben aktiviert, deswegen auch stimulierend. und eben dann auch dieses Luciferase-Gen exprimiert. Und die Aktivität kann dann quasi über Lichtemissionen gemessen werden mit einer Luminometrie. Also je stärker die Stimulation, desto stärker dann das Lichtsignal. Und das ist einfach ein anderes Equipment, das dafür erforderlich ist. Das ist, also diese Bio-Assay ist kommerziell erhältlich. Also prinzipiell kann man das überall machen. Aber es ist eben ein anderer Assay als jetzt ein Radioimmunoassay zum Beispiel, wie man ihn nehmen könnte, um bindende Antikörper zu messen.
Und jetzt wollte die Studie unterm Strich quasi rausfinden, lohnt sich das?
Genau, das wollte die Studie rausfinden und die Antwort ist kurz ja.
Ah, Podcast-Folge beendet.
Man kann es sich schon denken, wenn das Paper in Ophthalmology erschienen ist, dass wahrscheinlich was rauskommt. Ich finde zwar Studien ganz wichtig, wo vielleicht auch rauskommt, es bringt gar nichts, aber die lassen sich leider in der Regel nicht so gut unterbringen. Also tatsächlich ist es ein ganz relevanter Biomarker, der uns auch häufig bei Entscheidungen im klinischen Alltag hilft, wenn wir zum Beispiel mit dem CAS, über den Sie schon gesprochen haben,
genau,
wenn der uns alleine nicht ausreicht, um die Erkrankung hinsichtlich ihrer entzündlichen Aktivität zu klassifizieren, dann kann zum Beispiel dieser Biomarker uns helfen, da eine Entscheidung zu treffen, ist die Erkrankung entzündlich aktiv und wie behandeln wir? Genau.
Okay, dann können wir jetzt noch mal kurz den CAS wiederholen. Ich habe gedacht, vielleicht versuche ich das einfach und strenge mal mein Kurzzeitgedächtnis an. Also es gibt Symptome und Zeichen.
Richtig.
Zwei Symptome. Ja, okay, zwei Symptome und dann verschiedene Zeichen noch. Mal gucken, ob ich die alle zusammenkriege. Aber Symptome sind auf jeden Fall Schmerz ohne Bewegung und Schmerz bei Augenbewegung. Soweit, so gut.
Ja,
und dann gibt es noch Zeichen, die man auch verwechseln könnte mit ausgeprägten chronischen Blepharitiden, habe ich dann irgendwie gedacht. Also Lidschwellung, Bindehautschwellung, Chymosis, Karunkelschwellung, Plikaschwellung. Und irgendwas habe ich vergessen.
Genau, ich glaube Lidrötung.
Lidrötung, ja.
Also es ist quasi Schwellung und Rötung von Lidern und Bindehaut und dann dazu noch die Plika- und Karunkelschwellung. Die Plika- und Karunkelschwellung, finde ich, ist eigentlich so das beste Aktivitätszeichen für eine Orbitaerkrankung, weil man das ja eigentlich nicht bei einer Sicka hat oder bei einer Blepharitis oder bei einer Allergie. Also das spricht wirklich für eine Entzündung in der Orbita, genauso wie die Chymosis, also so ein richtiges Ödem unter der Bindehaut, hat man mal bei einer Infektion oder einer extremen Allergie, aber so richtig ausgeprägt. Also es ist schon ein guter Hinweis für eine Aktivität der EO. Und die anderen beiden Sachen, also Rötung der Bindehaut, hat man natürlich ja viel bei Sicker, bei Allergie und Lidschwellung. Ja, das ist schon typisch für eine EO, aber das bleibt eben im chronischen Stadium auch manchmal bestehen. Also und in dieser Studie haben wir geguckt, inwiefern ist denn die Höhe der TSI, also dieser stimulierenden Immunglobuline, assoziiert mit den einzelnen Parametern des Clinical Activity Scores und auch insgesamt der Aktivität der Erkrankung. Und da hat sich tatsächlich auch das bestätigt, dass die Zeichen des CAS, die wirklich für eine eindeutige klinische Aktivität sprechen, also Plika- und Karunkelschwellung und die Chymosis, die sind am besten mit den TSI assoziiert. Also die Patienten, die das haben, die haben in der Regel auch ganz hohe TSI-Werte. Und das spricht ja dafür, dass dieser Biomarker tatsächlich auch eine orbitale entzündliche Aktivität mitmessen kann. Und da man dann eben so ein quantitatives Maß auch hat für die Aktivität.
Kann man denn da jetzt irgendwie wieder drauf schließen, ob es so ein Risiko für eine Optikusneuropathie gibt oder für eine andere schwerere Entwicklung?
Ja, das kann man auf jeden Fall. Also es ist so, dass diejenigen, die hohe Antikörperwerte, insbesondere TSI haben, die haben ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf. Die sprechen möglicherweise auch gut an auf eine immunsuppressive Therapie. Das weiß man inzwischen auch. Aber die haben auch ein hohes Risiko. Und bei der DON, das haben wir mal in einer anderen Studie untersucht, spielen die auch eine besondere Rolle, weil die uns quasi sagen können, ist die DON frisch Oder ist sie chronisch? Ist es vielleicht ein alter Sehnervenschaden oder eine andere Ursache für eine Optikusneuropathie? Und da quasi auch wieder mit der Therapieentscheidung helfen, ob man immunsuppressiv behandeln sollte, ob das eine Chance hat oder nicht.
Nur kurz, weil wir es noch nicht hatten, wofür steht DON?
DON steht für dysthyreoide Optikusneuropathie. Also okay. Sie merken schon, bei EO gibt es viele schwierige Begriffe.
Und das schön,
liegt,
dass man
glaube ich, an den
kann.
Internisten, die da involviert sind.
Ja, was für ein schönes Stichwort, weil wir haben ja diese Dinge dann gemessen und sagen, okay, es besteht dieser und dieser Zustand auch der Schilddrüsenhormone und so weiter und so fort. Und hier ist ja die interdisziplinäre Zusammenarbeit gefragt. Das heißt, ich rufe dann wahrscheinlich irgendwie einen Patienten an oder du überweist den oder stell einen Konsilantrag, whatever. Jedenfalls geht es ja dann auch in die interdisziplinäre Zusammenarbeit und man versucht, eine Euthyreose herzustellen. Vielleicht können Sie da noch mal ganz kurz drauf eingehen, wie man das dann macht.
Ja, also die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist wirklich ganz elementar wichtig, vor allem zwischen Augenarzt und Endokrinologe, aber natürlich auch mit dem Hausarzt. Die Zusammenarbeit zwischen einem Augenarzt und Endokrinologe funktioniert natürlich am besten in so einem interdisziplinären Orbiterzentrum. Also in Mainz funktioniert es quasi so, die gehen morgens in die Endokrinologie, wird Blut abgenommen, sind sie ja noch nüchtern. Und dann gehen sie in die Augenklinik und da ist dann die ganze ophthalmologische Diagnostik. Und am Nachmittag setzt man sich tatsächlich zusammen, also Augenarzt, Endokrinologe und Patient, und bespricht gemeinsam, wie es weitergeht und wie der Befund ist. Also
wow, okay.
Das bedeutet quasi Orbiterzentrum. Und die Euthyreose, Sie haben es schon gesagt, ist wirklich die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung. Also bei allen Patienten muss schnellstmöglich die Schilddrüse eingestellt werden. Und die meisten haben ja einen Morbus Basedo. Das heißt, die haben dann in der Regel eine Schilddrüsenüberfunktion, auch durch diese stimulierenden Antikörper, die ja in der Orbiter die Veränderungen machen, aber die eben auch die Schilddrüse ankurbeln zu einer unkontrollierten Freisetzung von Schilddrüsenhormonen und damit dann eben zu der Hyperthyreose und den Hyperthyreose-Symptomen führen. Und da gehen so die Vorstellungen auseinander zwischen Europa und in den USA. In den USA wird relativ schnell eine definitive Therapie gemacht, also Schilddrüsentherapie, Schilddrüsenoperation oder auch Radiojodtherapie. In Europa hingegen wird eher die Philosophie, sage ich mal, verfolgt, dass man thyreostatisch behandelt, das heißt mit Medikamenten, die die Schilddrüse bremsen. Das hat den Vorteil, man hat natürlich keinen größeren Eingriff. Also eine Operation ist natürlich auch ein Eingriff. Und eine Radiojodtherapie, das weiß man aus ganz vielen Untersuchungen, ist auch ein Risikofaktor für eine Verschlechterung der EO, insbesondere wenn es auch nach der weil einfach viel Antigen freigesetzt wird und auch, weil es doch häufig nach diesen definitiven Therapien auch vorübergehend zu Schwankungen der Schilddrüsenhormonlevels kommt oder auch eben gerade zu einem TSH-Anstieg durch eine vorübergehende Hypothyreose, also Unterfunktion. Und dieser TSH-Anstieg, also das hohe TSH, das bindet natürlich auch in der Orbita an die TSH-Rezeptoren und kann so auch die EO verschlechtern, so als wären die Antikörper hoch. Dabei ist es eben nur diese transiente Schilddrüsenunterfunktion, die das verursacht hat. Deswegen machen hier das die Endokrinologen oder alle diejenigen, die Schilddrüsen behandeln, so dass erstmal für eine Zeit lang Thyreostatika verabreicht werden, weil man dann eben eine schnelle Einstellung der Schilddrüsendysfunktion hat und eben Zeit hat, sich den Augen zu widmen. Und vielleicht hat man ja auch das Glück, es ist ja schon so, dass in über der Hälfte der Patienten auch eine Remission der Schilddrüsenfehlfunktion eintritt. Das heißt, dass man dann im Verlauf auch die Schilddrüsentabletten reduzieren kann und sich eine Euthyreose hält, also man gar keine definitive Therapie braucht.
Aber auch dann möchte quasi die Patienten, eben besonders die, die TSIs hoch hatten, nachzukontrollieren, weil sich eine Optikusneuropathie oder auch eine EO noch später entwickeln kann. Also eine Optikusneuropathie infolge der EO natürlich, aber primär eine EO auch später noch entwickeln kann bei, ich glaube, Sie hatten das letzte Mal gesagt, 5 bis 15% oder sowas.
5 bis 8%? Ah, ja, schade. Die hohen TSI oder auch hohen, auch selbst die hohen bindenden Antikörper sind auf jeden Fall ein Risikofaktor. Und dann gibt es eben noch andere Risikofaktoren, Rauchen, männliches Geschlecht und so weiter.
Ja, wir gehen nächstes Mal noch ein bisschen auf diese Risikofaktoren ein und dann auch noch auf die Behandlung von der milden Form. Also jetzt, ich kann mir einen kleinen Ausblick geben. Die nächsten Folgen drehen sich dann um die Behandlung, um die ophthalmologische Behandlung, die uns ja auch so interessiert als Augenärzte. Aber das ist doch ein sehr wichtiges Paper, um zu schauen, was für eine Diagnostik muss ich machen und wie geht's dann eigentlich genau weiter. Cool, dass es bei Ihnen so direkt an einem Tag läuft. Das ist ja sehr praktisch.
Ja, ja, ja. Also das ist schon ein Privileg, die Patienten an so einem Orbita-Zentrum zu versorgen, weil einfach man natürlich nicht das Detailwissen für alle multidisziplinären Aspekte einfach in einem Zentrum oder in einer Fachdisziplin vereinbaren kann.
Okay, eine Sache frage ich mich jetzt noch, wo wir die Diagnostik jetzt ja auch abarbeiten wollen. Das heißt, man hat eine Blutuntersuchung gemacht nach den Schilddrüsenhormonen. Man hat die ophthalmologische Untersuchung gemacht, vielleicht auch echt noch mit dem Fragebogen dazu. Man hat den CAS erhoben. Man hat geguckt, wie ist der Augeninnendruck vielleicht oder was schaut man da noch alles?
Genau, das schaut man und dann guckt man natürlich noch in die Tiefe, wenn man zum Beispiel den Verdacht hat auf eine Sehnervenbeteiligung, dann kommen natürlich noch weitere Untersuchungen dazu, ja, Pupillomotorik, Farbensehen, Perimetrie, OCT natürlich der Papille heutzutage auch. Und natürlich, wenn erforderlich, auch eine Bildgebung, also Neuroradiologie spielt auch eine große Rolle.
Okay, das heißt, zwischendurch werden die dann aber auch nochmal gesehen, ob da noch was zusätzlich nötig ist, sondern okay, alles klar. Gut, dann machen wir quasi in der nächsten Folge weiter beim Arztgespräch und sprechen bei der Gelegenheit auch über Selen. Also wird spannend. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder unterhalten.
Ja, ich mich auch, sehr gerne.
Und ich freue mich auch, wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, dann wieder dabei sind. Ich möchte mich an der Stelle, weil ich es tatsächlich am Anfang vergessen hatte, auch noch unbedingt bei unserem Sponsor bedanken, der uns ein Gespräch über dieses tolle Thema möglich macht. Das ist nämlich Engym. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie immer noch so fleißig dabei sind. Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.